dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill hier gekommen. Und er ist drin! Und er ist drin! Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Bist du denn gut zu Hause angekommen, Sebastian? Also, mir steckt nämlich noch so ein Stück weit die Reise im Körper und im Kopf.
Ja, ich bin gut angekommen. Man muss sich erstmal wieder so ein bisschen akklimatisieren im wahrsten Sinne des Wortes, weil hier ist es schon arg kalt und arg herbstlich im Gegensatz zu Istanbul. Nee, aber ich bin relativ gut wieder nach Hause gekommen. Es war dann nochmal eine Stunde S-Bahnfahrt, aber die S-Bahn ist erstaunlicherweise auch ohne Probleme durchgekommen und durchgefahren. Also es war jetzt nicht die Fährfahrt über den Bosporus, sondern nur die S2. Aber ja, ich bin gut wieder angekommen.
Leider, muss man an der Stelle sagen. Die Fährfahrt war toll und wir können gleich vorwegschicken, wer jetzt darauf spekuliert, dass wir das Spiel gegen Istanbul in alle Einzelteile zerlegen, Szenen einblenden und darüber sprechen, den müssen wir leider enttäuschen. Das ist wirklich eine Barmer Ersatzfolge, die wir heute machen. Aber wir haben gesagt, wir wollen unbedingt auch als Podcast noch irgendwas liefern. Wir waren zwar auf Insta Live, wir haben ein paar YouTube-Videos gemacht auf unserem eigenen Kanal. Nichtsdestotrotz gibt es ja genügend Menschen, die einfach nur diesen Podcast hören und ich sag mal so, vielleicht ist es hier und da auch sinnvoller, nochmal ein, zwei Nächte über manche Sachen zu schlafen, um dann darüber zu sprechen und vielleicht auch das Spiel geschaut zu haben. Dann kann man vielleicht doch noch einen kleinen Mehrwert bieten. Aber im Großen und Ganzen, Sebastian, du wirst mir da mit Sicherheit zustimmen, soll das heute ein Erlebnisbericht werden. Wir berichten darüber, was wir in Istanbul erlebt haben, wie es für uns so war. Wir sprechen ein bisschen über das Spiel und werden am Ende auch noch sagen, wie hoch der VfB morgen gegen Mainz gewinnt. Aber viel mehr soll es heute nicht geben, oder?
Viel mehr wird es nicht geben, aber wir wollen, wie du eben schon gesagt hast, natürlich auch an alle die denken, die nicht auf Social Media unterwegs sind und diesen Podcast halt nach wie vor vielleicht auch einfach hören und nicht gucken. Und für die wollen wir natürlich unsere Ergebnisse und Erlebnisse aus Istanbul nochmal zusammenfassen.
Und man muss dazu sagen, ihr werdet definitiv enttäuscht werden. Also wenn ihr STR-Qualität erwartet, hier ist sie diesmal nicht drin. Wir geben uns trotzdem Mühe, müssen aber noch zwei Sachen aufklären, die wir in den letzten Stunden zumindest auf Insta immer mal wieder gespiegelt bekommen haben. Also das Erste, und das betrifft nur mich, wichtigste auch für mich, ist tatsächlich klarzustellen, dass mein Video aus dem Stadion nicht offline genommen wurde, weil der VfB es so wollte, sondern weil es gewisse Regularien gibt, gegen die ich mich hinweggesetzt habe. Das ist einfach ein Fakt, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, alle möglichen Leute streamen aus dem Stadion oder machen Videos. Das mag sein, aber die UEFA schreibt eben vor, dass das nicht sein darf. Und diese Tickets, die wir bekommen haben, sind relativ leicht zuzuordnen und dementsprechend wäre es eher kontraproduktiv, wenn Tickets, die der VfB vergibt, ja, dann dafür zuständig sind, dass UEFA-Regularien missachtet werden. Und das war der Grund, warum ich das Ganze wieder offline genommen habe. Ich weiß, es gab noch ein Video von einer sogenannten U-Bahn-Station in Istanbul, aber also ganz ehrlich, es war mitten in der Nacht und ich habe einfach alles gelöscht, was ich gefunden habe. Es war vielleicht jetzt auch nicht der geistreichste Erguss, den ich da hatte. Zwar sehr emotional, aber ich denke mal, die meisten haben es eh gesehen, aber geistreich war es definitiv nicht. Deswegen hoffe ich zumindest, dass ihr damit leben könnt. Und daran anschließend, Sebastian, entstanden Gerüchte, Sebastian, dass wir beide getrennte Wege gehen, dass wir uns nicht verstehen, dass wir uns vertragen sollen, habe ich lesen dürfen. Und ich glaube, dass, da die meisten davon ausgingen, dass ich der Querulant bin, musst du jetzt vielleicht mal kurz klarstellen, dass es überhaupt kein Problem gab zwischen uns.
Ich weiß auch gar nicht, wo das dann herkam. Man muss ja auch festhalten, wir haben ja jetzt 48 Stunden lang in Istanbul zusammengelebt wie ein altes Ehepaar auf einem Hotelzimmer, immerhin mit getrennten Betten. Und nee, es war halt einfach so, dass wir mit dem Zug zurückgefahren sind, haben da unter Weg sind auch den Jochen kennengelernt und dann, als wir ausgestiegen sind an der Bahnstation, nochmal jemanden, nämlich ein Türke, der in Istanbul wohnt, aber lange in der Schweiz war. Und dann habe ich mich einfach mit Jochen und dem anderen halt unterhalten, während du den Livestream gemacht hast. Und deswegen war ich da, glaube ich, auch nicht zu sehen und habe auch keinen Wert drauf gelegt, nach dem Spiel im Livestream nochmal irgendwas sagen zu müssen. Insofern wäre ich dankbar, dass du das übernommen hast. Und nachdem du mit dem Livestream und wir mit unserem Gespräch fertig waren, waren wir drei, also du, Jochen und ich, ja auch noch ganz in Ruhe ein Bier trinken. Also insofern, wenn es da irgendwelche Streitigkeiten gegeben hätte, dann habe ich sie vergessen.
Ja, ich habe sie auch nicht wahrgenommen, sei es drum. Ich glaube, es drehte sich darum, dass ich einmal meinte, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass wenn ich mich auf der Haupttribüne mit Fenerbahce-Fans auseinandersetze, dass du dann mehr oder weniger wie so ein Guardian Angel über mich wachst. Und Sebastian, das, ganz ehrlich, ich bin froh, so, dass es so ist. Dass es so ist, dass du dann einfach sagst, nee, der hat eine Meise, ich gehe. Also wirklich, wir hatten, glaube ich, schöne Tage, auch zwischenmenschlich war es sehr gut. Wir haben uns, glaube ich, beide ganz wohl gefühlt mit der Art und Weise, wie der jeweils andere so einen Städtetrip mit dem VfB Stuttgart absolviert, oder?
Ja, absolut. Und haben dabei eine Laufleistung abgerissen. Da hätten wir auch einen Platz in der Startelf verdient gehabt. Also, was waren es, irgendwie 16.000, 17.000 Schritte? Das war schon ganz ordentlich. Nee, ja, das waren wirklich zwei tolle Tage. Und da sind wir vielleicht auch schon bei unseren Impressionen aus Istanbul. Mal abgesehen jetzt vom Sportlichen, abgesehen vom Stadionerlebnis, haben wir ja auch in den Livestreams mehrfach gesagt, also Istanbul, wir waren beide zum ersten Mal dort, ist eine unfassbar schöne Stadt, eine unfassbar vielfältige Stadt, eine unfassbar saubere Stadt, eine unfassbar freundliche Stadt. Also ich bin hin und weg, ich bin wirklich komplett geflasht von dieser Stadt.
Also wir fangen vielleicht ganz am Anfang an, das macht, glaube ich, Sinn. Und zwar ging das los am Mittwoch früh am Flughafen, da haben wir uns eingefunden, getroffen, wie das halt immer so ist, wenn der VfB auswärts fliegt. Und ich habe es schon im Stream gesagt, möchte es hier aber nochmal wiederholen. Für mich fühlte sich das natürlich dann wieder so richtig nach internationalem Auftritt an. Nichts gegen Basel, aber Basel war halt wie eine normale Auswärtsfahrt am Wochenende. Es war nicht besonders weit. Wie lange sind wir gefahren? Ich glaube 2,5, 3 Stunden oder so.
Genau, wir haben Gegner in der Bundesliga, da fahren wir länger hin als nach Basel. Das ist nun mal so, halt die lokale Nähe, dann die gleiche Sprache. Also es fühlt sich einfach schon sehr wie zu Hause einfach an. Und das war natürlich jetzt in Istanbul ganz anders.
Absolut. Der Ground, das möchte ich noch dazu sagen, in Basel war trotzdem nice, mal eben in der Schweiz im Stadion gewesen zu sein. Aber so wirklich Europacup-Feeling kam da bei mir noch nicht auf. Und Istanbul war das komplette Gegenteil. Lag natürlich auch daran, dass der VfB da wieder mit einer sehr großen Delegation am Start war. Das ist dann eigentlich immer wie so ein Klassentreffen. Es treffen sich ganz viele Menschen, die sich sonst nur selten begegnen, aber kennen. Und dementsprechend kurzweilig ist dann auch immer der Aufenthalt am Flughafen. Also wir haben, glaube ich, 2 Stunden warten müssen, konnten uns aber hervorragend austauschen mit diversen Menschen. Und da sind wir auch extrem dankbar, dass uns da auch immer viel Wertschätzung entgegengebracht wird. Es ist also nicht so, dass wir da irgendwie abgeschoben werden oder so, oder eine besondere Ecke bekommen. Nee, wir sind da voll eingebunden und dürfen uns auch mit allen VfB-Menschen unterhalten. Und das ist mir nämlich auch noch wichtig. Ich möchte einen ganz großen Dank rausschicken an alle VfB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt auch wieder mit dabei waren, die ihr gar nicht wahrnehmt und gar nicht kennt im Zweifel, die aber wieder einen herausragenden Job gemacht haben und wirklich von Mittwochmorgen bis Freitagabend sich den Allerwertesten aufgerissen haben, damit man hier in Stuttgart möglichst viel davon mitbekommt, was in Istanbul rund um den VfB passiert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Herzblut dabei vielen Menschen mit dabei ist, die wirklich alles geben. Ja, und dieser Gruß, den muss ich jetzt einfach rausschicken, auch wenn er natürlich vielen Hörenden vielleicht jetzt nicht so viel bedeutet, mir dafür aber eine ganze Menge, weil es ist wirklich unglaublich, was da für ein Tross mittlerweile dabei ist. Und jeder hat was zu tun. Also es ist nicht so, dass die Leute da irgendwie abgammeln. Alle sind komplett im Stress und die meisten schnaufen das erste Mal durch, wenn sie dann am Freitag wieder am Flughafen in Istanbul mal eine Stunde auf dem Flieger warten müssen. Das ist der erste Moment, wo man durchatmen kann.
Ja, genau. Und es sind auch ganz viele Leute dabei, die Aufgaben übernehmen, die man so in der Öffentlichkeit auch gar nicht wahrnimmt. Denn so eine Reise, die muss organisiert werden. Geflogen wurde diesmal mit dem Partner Sun Express, aber es muss ja wirklich auch dieser Charterflug organisiert werden, Passagierlisten gepflegt werden, dieses Flugzeug erstmal an den Start gebracht werden. Und das haben wir auch gemerkt, weil ich dann ja beim Einchecken irgendwie eine Fehlermeldung produziert habe, weil ich mein Name nicht auf der Liste stand. Und dann war das ein relativ anstrengende Angelegenheit, nicht für mich, weil ich habe da nur gestanden und gewartet, aber für alle anderen, dass ich halt irgendwie halt auf diese Liste noch mit drauf komme. Und auch da hat sich dann eine Dame vom VfB dann halt quasi um mich gekümmert, dass ich noch irgendwo ein Plätzchen bekomme, was dann auch funktioniert hat. Wenn man auch nicht vergessen darf, denn das waren unsere Sitznachbarn auf dem Hinflug, waren die Jungs vom SDS und der VfB nimmt dann wirklich 10 mit, um halt auch die Auswärtsfans, also unsere Fans zum Beispiel, auf diesem Platz auch zu versorgen und im Zaum zu halten und in die Busse zu bringen und so weiter. Natürlich auch, um auf die Mannschaft ein bisschen Acht zu geben. Aber auch das ist halt ein Teil der Delegation, die dort arbeiten, die eine sehr, sehr wichtige Funktion haben, die wir oder die ich bislang auch gar nicht so wahrgenommen habe.
Und richtig coole Dudes, das muss man an der Stelle sagen. Fanbetreuung natürlich auch am Start. Auch da wieder sich den Arsch aufgerissen, dass es alles halbwegs reibungslos abläuft. Und das kann man an der Stelle auch schon sagen. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgehört. Alle sind wieder nach Hause gekommen und es lief soweit auch alles relativ easy ab. Also es gab mal kurz ein Durcheinander, würde ich es nennen. Also überhaupt kein großes Problem. Das betraf die Situation der Ultras, die sich an einem anderen Ort getroffen haben. Brauchen wir gar nicht so sehr ins Detail gehen. Die wollten dann eben zum Sultan-Ahmed-Platz laufen. Da meinte die Polizei, na, das machen wir lieber nicht. Wir lassen euch von hier aus, wo ihr euch jetzt getroffen habt, mit dem Bus zum Stadion fahren. Das hat auch funktioniert. Und nach allem, was ich gehört habe, wie gesagt, lief das alles halbwegs oder nee, es lief einfach gut. Punkt, so kann man sagen. Und zu deiner Situation am Flughafen noch, Sebastian. Ich dachte mir dann so, okay, auf der VfB-Liste steht er nicht. Wahrscheinlich steht er auf der Liste Gewalttäter Sport und kommt deswegen nicht mit. Aber Gott sei Dank können wir an der Stelle sagen, Sebastian steht nicht auf der Liste und hat es auch in den Flieger geschafft. Und dann mache ich den Sprung rüber nach Istanbul am Flughafen angekommen. Da braucht man nicht ins Detail gehen. Aber was wirklich dann der Culture-Clash schlechthin war, war das Aussteigen an der U-Bahn-Station Kadıköy. Du kommst aus dem Untergrund Istanbuls nach oben. Der Flughafen ist halt ein Flughafen. Also ich meine, bis auf die Sprache gibt es da jetzt nichts groß zu berichten. Aber wenn du dann in Kadıköy aus dieser U-Bahn-Station rauskommst, bist du halt mittendrin in der Metropole. Und du weißt sofort, okay, das ist nicht nur eine Metropole, die irgendwie lebt und pulsiert. Das ist eine komplett neue Kultur, auf die du hier triffst. Und das erschlägt dich erstmal. Also das ist wirklich spannend. Also wie die Eindrücke auf dich einfließen und du merkst richtig, okay, also ich kann mich hier auch an nichts orientieren, weil ich eigentlich noch nie sowas erlebt habe. Es war aber wunderschön, es war eine total tolle Atmosphäre. Ich kann es nur schwer in Worte fassen, aber ich war direkt begeistert. Dir ging es wahrscheinlich ähnlich.
Ja, mir ging es genauso. Also es war wirklich wie in eine andere Welt kommen. Ne? Dazu war es dann ja auch relativ warm. Es waren 20, 21 Grad, die Sonne schien. Es war halt wirklich toll. Wir sind dann vom Flughafen eine Stunde mit der Metro nach Kadıköy gefahren und kommen dann halt dann wirklich hoch und sind halt gefühlt wieder zurück im Sommer. Um dich rum halt irgendwie unfassbar viele Menschen, unfassbar viele Autos, Katzen, Hunde, alles Mögliche.
Also wie es Bauernhof.
Ja, also es war wirklich schön. Und die Stimmung ist halt wirklich sehr gelassen. Man merkt halt, dass Istanbul sehr, sehr weltoffen ist und man merkt halt auch, dass sich da Kulturen vermischen, Religionen vermischen, Kontinente vermischen und alle existieren da friedlich nebeneinander her, also das war wirklich schön und und wie groß diese Stadt ist, merkt man halt wirklich, als es dann hieß, ja, ihr müsst halt die Metro nehmen bis Kadıköy und dann steigt ihr bitte auf die Fähre und fahrt über den Bosporus und dann läufst du halt 5 Minuten, dann steigst du auf eine Fähre und dann fährst du über den Bosporus und siehst halt diese riesige Metropole auftauchen, die Skyline auf der europäischen Seite und fährst über diese Meerenge, um dich rum auch wieder wahnsinnig viele andere Schiffe und da merkst du erstmal, wie groß diese Stadt ist und also schöner bin ich, glaube ich, noch nie irgendwo angekommen in einer Stadt.
Ja, und so reist man eigentlich die ganze Zeit durch Istanbul und das macht so besonders. Also man freut sich tatsächlich auf die Strecken, die man zurücklegen darf. Also in Berlin ist es ja immer so, da nimmst du dir eigentlich eine Kotztüte mit und hoffst, dass sich keiner berührt und in Istanbul ist es wirklich, also mit Sightseeing verbunden, wenn du irgendwo hinfahren willst. Also sofern du die Fähre nimmst oder das Taxi, gut, da siehst du dann vieles sehr lange, weil du einfach nicht vorankommst, aber nichtsdestotrotz kannst du den Vibe der Stadt trotzdem aufnehmen. Ja, in Istanbul am Mittwoch dann selbst haben wir einfach nur mal kurz die Umgebung erkundet, wollten natürlich wissen, sehen wir irgendwo VfB-Fans? Und auch das haben wir damals im Livestream schon kundgetan. Die ersten und einzigen VfB-Fans, die liefen uns direkt, nachdem wir von der Fähre gestiegen sind, über den Weg. Und das war's dann auch erstmal. Das ist, glaube ich, auch echt so ein Problem gewesen dieser großen Stadt. Es verläuft sich halt unglaublich. Und wenn du dann nicht super organisiert bist und deine Drähte hast, also natürlich, die Ultras werden sich irgendwie getroffen haben, wahrscheinlich jetzt auch nicht in der großen Gruppe, aber in diversen kleineren Gruppen. Und es werden sich natürlich auch viele VfB-Fans connected haben. Allerdings habe ich auch von vielen gehört, die gesagt haben, ja, ich bin mit meinem Kumpel hier oder mit mehreren Kumpels, aber die einen sind da, die anderen sind da und der nächste ist da und das ist jedes Mal irgendwie Anreisezeit von 1,5 Stunden. Also das kann halt auch passieren, deswegen machen wir jetzt alle was alleine. Und so war es ja für uns auch. Wir haben dann halt einfach unsere Handys in die Hand genommen, haben aus Istanbul live gestreamt, haben die Stadt auf uns wirken lassen, sie so ein bisschen für uns erkundet, das kulinarische Angebot mal ausgecheckt und müssen sagen, also ohne dass wir jetzt hier einen Reiseblog aufmachen wollen, aber wer was erleben möchte und wer einfach mal wirklich so einen Culture Clash durchleben will und was Neues kennenlernen möchte, der sollte nach Istanbul reisen. Es ist eine wunderbare Stadt und dann höre ich auch auf mit meinen Lobhudeleien und Reiseempfehlungen. Aber wirklich, also bevor ihr euch überlegt, nach London zu fliegen, was auch schön ist oder was weiß ich wohin, geht nach Istanbul. Es ist wirklich unglaublich. Es ist, glaube ich, für mich eine der krassesten Städte gewesen. Nee, eigentlich die krasseste Stadt, in der ich jemals war bislang. Und ich war auch schon in großen Städten wie Stuttgart und Berlin. Nein, Quatsch. Also ich habe mir New York angeguckt und so ein Scheiß. Also das ist aber nicht vergleichbar. Also Istanbul ist wirklich unfassbar und gastfreundlich, Sebastian.
Genau, und gastfreundlich. Wenn man jetzt in die Lobhudelei mal kurz was Negatives einstreuen müsste oder möchte, das bleibt natürlich nicht aus bei so einer großen Stadt. Die Wege sind halt unfassbar lang und man ist dann auch schnell mal einfach irgendwohin 1,5 Stunden mit der Metro unterwegs. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Der Vorteil ist, es ist halt wirklich sehr, sehr günstig. Ich habe jetzt nochmal geguckt, wir haben ja gestern, sind wir ja wieder mit der Fähre gefahren und dann nochmal die Stunde Metro. Und ich glaube, wir haben dafür 2 Euro bezahlt. Das ist, glaube ich, so ungefähr der Tarif gewesen, den man zahlen muss. Und man kommt mit den Öffentlichen wirklich überall sehr gut hin. Autofahren, Busfahren würde ich eher nicht empfehlen, weil der Verkehr ist da auch die Hölle. Und man steckt dann gerne im Stau. Aber die Öffentlichen fahren zuverlässig, fahren schnell getaktet. Aber man ist halt dann doch relativ lange unterwegs. Auch das mussten wir feststellen, dass sich das einfach zieht. Aber es bleibt halt nicht aus bei so einer Metropole.
Ja, zweifellos. Nichtsdestotrotz, Sebastian, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir wollen heute wirklich nur eine kurze Folge machen. Ich weiß, das habe ich schon so oft gesagt. Aber heute, ich schwöre es,
heute machen wir es. Ja.
Heute ist es soweit. Donnerstag. Und jetzt muss ich doch nochmal einen kurzen Reiseblock machen. In dieser Stadt bist du ja so überwältigt von allem, was um dich herum passiert, dass der Spieltag plötzlich zur Nebensache wird. Und das kennen wir gar nicht. Also sonst ist es ja so, selbst bei Auswärtsfahrten in der Champions League, dass alles auf diesem Climax-Spiel zuläuft. Und da ist das Spiel fast wie so eine weitere Sehenswürdigkeit. Eine von 8, die du an einem Tag irgendwie machst. So, also ich habe auf das Gefühl gewartet, dass es mit dem Gribbeln losgeht, dass ich ungeduldig werde, dass ich zappelig werde, dass ich immer mehr lesen und aufsaugen will, das stellte sich nicht ein. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und es lag vermutlich wirklich daran, dass man relativ wenig VfB-Fans gesehen oder erkannt hat im Stadtbild. Aber das hängt vermutlich auch wieder damit zusammen, dass man zu Recht ja darauf hingewiesen hat, dass man aufpassen solle und vielleicht nicht unbedingt mit dem Trikot durch die Stadt laufen soll, weil es durchaus gefährlich werden könnte. So, und da fehlte mir so ein bisschen was, aber ich kann dir sagen, umso näher der Sultan Ahmed Platz auf uns zukam, ja, wir sind ihm zwar entgegengelaufen, aber ihr wisst, was ich meine, umso größer wurde meine Aufregung. Und jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt, weil ich habe es im Stream ja schon gesagt, als wir auf diesen Sultan Ahmed Platz gelaufen sind, habe ich tatsächlich damit gerechnet, dass wir ähnliche Bilder sehen wie in Madrid am Tag vor dem Champions-League-Spiel. So war es nun nicht. Hat das was mit dir gemacht? Hat dich das irgendwie enttäuscht oder hast du eh schon damit gerechnet?
Nee, enttäuscht war ich nicht, aber ich war schon etwas überrascht. Also als wir da ankamen, wie wenig rote und weiß-rote Flecken da waren. Man muss ja auch dazu sagen, dieser Sultan-Ahmed-Platz ist wahrscheinlich 1 Kilometer lang. Der ist halt riesengroß. Und während sich die VfB-Fans da versammelt haben, waren ja auch unfassbar viele Touristen da. Also wahrscheinlich ein paar tausend Touristen und Touri-Gruppen, die da durchgeführt wurden. Also es waren generell viele Menschen da. Deswegen fielen die VfB-Fans dann gar nicht so auf. Und ich war aber schon ein bisschen überrascht, dass sich die Fans auch nicht in größeren Gruppen dann irgendwie, ich sag jetzt mal, zusammengerottet haben. Sondern da standen mal 3, da standen mal 8, da mal wieder 2. Also es war sehr, sehr luftig und wurde natürlich mit zunehmender Zeit, hat man immer mehr gesehen. Da haben wir auch dann die Busse gesehen, die Fans zum Stadion bringen sollten. Also enttäuscht war ich nicht, weil ich hatte nicht erwartet, dass es so ist wie in Madrid, aber ich war schon etwas überrascht, wie wenig VfB dann dort stattfand.
Ich habe mir gestern Abend noch auf dem Sofa liegend eine Istanbul-Dokumentation angeguckt. Ich bin jetzt voll drin im Game, Sebastian. Und jetzt rate mal, wie viele Menschen im Jahr die Blaue Moschee besuchen?
1 Million.
16 Millionen. Okay. Also das wollte ich nur so als Side-Note hier noch mit einfließen lassen. Ich merke schon, es wird doch ein Reiseblock heute. Ja, ich wollte noch sagen, also als ich auf den Platz kam, war das bei mir wirklich so ein Drop. Weil zunächst, also als wir ankamen, war wirklich kaum was los. Das füllte sich dann relativ schnell und man hat immer mehr VfB-Fans gesehen. Es war dann auch schön, weil man natürlich Leute getroffen hat, die man sonst bei Auswärtsspielen trifft, die man beim Heimspiel trifft und so. Und das ist dann irgendwie auch krass. Ja, du stehst halt in Istanbul und guckst dir ein VfB-Spiel an und triffst deine Buddies, mit denen du sonst ins Stadion gehst, ja. Und du hast es so gut auf den Punkt gebracht, als wir in Istanbul gelandet sind. Vor ein paar Jahren sind wir halt noch nach Sandhausen gefahren, um VfB zu sehen, unironisch. Und auf einmal stehen wir halt in Istanbul und spielen ein Europa-League-Spiel. Und da ging es dann für mich wieder los. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich drin, jetzt habe ich Bock. Die Leute waren super gut drauf, alle haben sich benommen. Es gab wirklich überhaupt keine Probleme, obwohl es Alkohol gab, muss man dazu sagen. Und auch da muss ich nochmal Props an alle Istanbuler rausschicken. Die haben nicht irgendwie rumgestresst oder so. Also das hat die nicht gestört. Und auch die ganzen Kneipen, die da vor Ort waren, haben jetzt nicht irgendwie die Preise nach oben gesetzt, weil halt ein paar Fans da waren. Ich bin dann noch mit Freunden in eine Kneipe kurz gegangen und da galten halt die ganz normalen Preise, die sonst auch ausgeschildert wurden. Also da wurde jetzt keiner nach meinem Kenntnisstand abgezockt oder so. Das einzige Problem war, dass die Kneipen relativ schnell kein Bier mehr hatten. Weil natürlich kann man sich denken, dass in Istanbul jetzt der Bierkonsum nicht ganz so hoch ist wie vielleicht in Stuttgart-Bad Cannstatt, wenn der VfB spielt. Und ich gehe auch mal davon aus, dass nicht jeder Gastronom genau weiß, wann eine Horde VfB-Fans da auftaucht. Und dementsprechend gab es das Problem, dass relativ früh dann kein Bier mehr da war. Und die Jungs und Mädels haben es dann einfach so gemacht, die sind immer eine Kneipe weitergezogen. Und so profitierte im Endeffekt die komplette Gegend von uns VfB-Fans. Und Sebastian, dann ging es in die Busse. Und das haben wir natürlich auch mit Spannung verfolgt, weil das war ja so ein heikler Moment, wo wir dachten, okay, da könnte vielleicht auch nochmal irgendwas passieren, weil vielleicht einer sein Ticket vergessen hat, weil die Kontrollen zu hart sind. Aber man muss sagen, auch da lief alles ganz okay ab. Du kannst auch gleich auch mal ausführen, wie du das so wahrgenommen hast. Das Einzige, was mich irritierte, war tatsächlich, dass man keine Lebensmittel mit in den Bus nehmen durfte. Wasser war möglich, Alkohol natürlich nicht. Aber ansonsten muss man im Allgemeinen sagen, lief das super gesittet und easy eigentlich ab.
Genau, und auch die Busse waren ja relativ moderne Reisebusse und so wie ich das von außen wahrgenommen habe, war auch genug Platz, dass wahrscheinlich fast jeder sitzen konnte. Also es war jetzt nicht wie befürchtet irgendwie so ein Viehtransport mit alten Bussen, wo dann die Fans irgendwie reingequetscht werden. Nee, es waren moderne Busse und ich glaube, jeder konnte sitzen und es ging dann auch relativ zügig und sehr geordnet vonstatten. Ich glaube, das Einzige war, dass nicht genau kommuniziert wurde oder werden konnte, wann quasi das Besteigen der Busse starten sollte. Da war mal dann, glaube ich, von, ich glaube, 14 Uhr die Rede, dann war es dann eher 3:15. Also das hat sich ein bisschen verzögert, aber man musste da auch nicht vor dem Bus Schlange stehen, man war ja eh auf dem Platz und irgendwann ging halt dann quasi die Türen auf von allen Bussen und dann konnte man sich da dann halt reinsetzen. Also wir mussten das ja zum Glück nicht machen, weil wir dann zu Fuß zum Stadion gehen konnten, aber alle anderen sind dann, glaube ich, ganz gut weggekommen und die Busse wurden dann mit Polizeieskorte dann Richtung Stadion abgeschickt.
Ich glaube, das war wieder so eine WhatsApp-Kanal-Legende irgendwie, dass irgendein WhatsApp-Kanal mal geschrieben hat, die Busse fahren 14 Uhr, Busse fahren 14.30 Uhr. Zuverlässige Informationen hat man von der Fanbetreuung und von den Mitarbeitern des VfB-Fanprojekts bekommen. Aber auch da gebe ich dir absolut recht, das kam relativ spät erst dann über die Kanäle. Lag natürlich daran, dass sie es vorher auch nicht wissen konnten, aber es war dann irgendwann klar, okay, 15.15 Uhr geht's los, dann haben sich die Leute angestellt, es wurde darauf geachtet, dass die Busse nicht zu voll werden. Die Leute wurden dann einfach zum nächsten Bus geschickt, ganz anders als in Turin, ja, da standen die alten DDR-Busse und da wurden halt alle reingefercht, bis hinten die Scheiben rausflogen und die dann auf der Rücklehne praktisch keinen Platz mehr hatten und nach hinten überfielen, die durften dann mehr oder weniger auf die nächste Shuttle-Tour warten. Die gab's ja diesmal nicht, nee, es gab nur eine Tour und das ist wirklich beeindruckend gewesen. Es gibt großartige Bilder von dieser Bus Kolonne, die sich durch Istanbul ihren Weg wirklich gebahnt hat und eskortiert wurde von vielen Polizeiautos. Also wenn wir das richtig gesehen haben, fuhr zwischen jedem Bus ein Polizeiauto. Es gab dieses eine ikonische Bild von ganz hinten, wo man den ganzen Konvoi sieht. Ey, das sieht einfach so geil aus. Und wenn du dir überlegst, da sitzen jetzt lauter VfB da drin, die 3000 Kilometer, ich weiß gar nicht, wie weit ist Istanbul entfernt? Herr Rose, wissen Sie das?
Nein, aber ich glaube, 3000 passt bestimmt.
3000, wir handeln später. Also auf jeden Fall muss man sich das vorstellen. Die fahren für ihren Club diese Strecke mitten in der Woche, um den VfB nach vorne zu schreien, gegen eine Wand, die du eigentlich kaum bekämpfen kannst. Aber sie sind trotzdem da. Ich meine, wenn Leipzig bei Union spielt, kriegen die den Auswärtsblock nicht fertig. Nicht voll. Das macht mich fertig. So war's. Nee, aber das war schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Und Props an alle, die da waren. Props an alle, die das mitgemacht haben. Auch mit der Ungewissheit, ob alles funktionieren wird, wie es beim Einlass läuft. Das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Wir hatten die Möglichkeit, am Mittwoch so ein kleines Briefing zu bekommen, wie es am Einlass laufen wird. Das hat uns große Sorge gemacht, weil die Zustände da echt krass sind. Wir haben dann auch noch Bilder gesehen aus dem Einlassbereich. Es ist halt wirklich wie in so einer Grenzkontrolle in der DDR. Ja, also es ist im Endeffekt wie so ein Löwenkäfig, wo alle durchgeleitet werden und wirklich in also jede einzelne Person einzelne, durch diesen Käfig da durch muss. Und also, dass die das geschafft haben, rechtzeitig ins Stadion, ist logistisch ein absolutes Meisterwerk, muss ich an der Stelle sagen. Und hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich alle hervorragend benommen haben. Weil ich glaube, wenn da einer aus der Reihe getanzt hätte, dann wäre sofort Schluss gewesen, das Ganze hätte sich verzögert und das war nicht der Fall. Also mal wieder, muss man sagen, haben sich VfB-Fans von der besten Seite präsentiert auf Auswärtsfahrten und da kann ich nur Liebe rausschicken. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei so vielen Menschen. Könnt mir vorstellen, dass das Alkoholverbot in der Stadt selbst vielleicht auch damit zusammenhängt. Ja, das ist relativ
easy. Das könnte schon sein. Ja.
Für uns lief es auch easy, Sebastian.
Genau, wir hatten natürlich auch so ein bisschen die Sorge, wie wir zum Stadion kommen, weil, wie schon gesagt, wir sind vom VfB mit Tickets versorgt worden, saßen auf der Haupttribüne, aber sind ja nicht mit dem VfB-Tross angereist, die ja wirklich dann, glaube ich, mit dem Bus bis aufs Stadiongelände gefahren wurden und dann direkt reingehen konnten. Also wir mussten individuell anreisen und in der Fan-Info stand ja drin, ein Aufenthalt in Kadıköy oder auf dem asiatischen Teil Istanbuls am Spieltag wird nicht empfohlen oder davon wird abgeraten.
Lebensgefahr, bitte meiden Sie diesen Bereich.
Und das hat auf jeden Fall gereicht, um uns natürlich auch so ein paar Fragezeichen ins Auge zu zaubern, wie wir denn zum Stadion anreisen. Wir hatten dann aber das Glück, dass wir schon beim Einchecken im Hotel den ersten Fener-Fan getroffen haben, denn der Herr an der Rezeption war Fenerbahce-Fan und den haben wir natürlich sofort gefragt, wie heikel das denn wirklich ist, am Spieltag zum Stadion zu kommen. Und er sagte, naja, wenn ihr nicht im VfB-Trikot rumlauft, sondern halt neutral gekleidet, ist es überhaupt kein Problem und Kadıköy ist ein wunderbarer Stadtteil, geht am besten schon mittags hin, genießt da die Stimmung noch ein bisschen, esst was, trinkt was und dann lauft langsam zum Stadion. Hat uns auch gezeigt, wo wir nicht hingehen sollen, denn direkt neben dem Stadion ist ein Park, wo sich dann wirklich die Fener-Fans treffen. Und da meinte er, na, da wird er lieber dann Bogen drum machen als Nicht-Fener-Fan. Und genauso haben wir es dann auch gemacht. Wir sind dann relativ zeitig zum Stadion aufgebrochen, haben dann in dem Fener-Viertel noch was gegessen.
Vergiss mir die Fähre nicht, Sebastian.
Ja, die Fähre. Also
das muss man dazu sagen. Ja. Es ist ja Teil der Anreise, auch wenn die Fähre natürlich für uns ein essentielles, nur ein essentieller Bestandteil dieser Reise war. Aber das Feeling war schon krass, mit so einer Fähre über den Bosporus zu schippern und danach zu einem Fußballspiel zu gehen.
Ja, vor allem ist es ja eigentlich komplett absurd. Also wir sind in Istanbul und fahren dann mit einem Schiff von Europa nach Asien, um Europapokal zu spielen.
Ist das überhaupt legal?
Wahrscheinlich nicht. Vielleicht können wir die drei Punkte noch irgendwie am grünen Tisch erlangen, weil das Stadion gar nicht in Europa ist. Aber nee, es war wunderbar. Die Lichtstimmung war toll. Es war dann ja, ging dann Richtung Abend zu. Die Sonne stand ein bisschen tiefer. Es war warm. Es war einfach komplett herrlich. Und dann, ja, sind wir durch dieses Viertel durchgelaufen. Haben dann auch die ganzen Fener-Fans gesehen, die sich da getroffen haben, auch vorm Spiel nochmal was gegessen haben. Die saßen dann teilweise dazu 12 an langen Tischen draußen. Stimmung war, ja, wie man sich es eigentlich vorstellt. Und dann haben wir uns Richtung Stadion aufgemacht und haben das Stadion lange nicht gesehen, weil es ja doch mehr oder weniger in so einem Wohngebiet steht. Und Google Maps sagte, noch 300 Meter und wir haben weder was gesehen noch gehört. Aber dann haben wir es irgendwann gehört und gerochen und gesehen. Und dann ging es eigentlich erst so richtig los.
Ja, ich möchte noch zum Fenerviertel sagen. Also, du hast gerade gesagt, so wie man sich es eigentlich vorstellt. Ich hatte gar keine Vorstellung im Kopf. Also ich wusste nicht, was mich da erwarten wird. Aber es ist halt wirklich so eine ganze Stadt gefühlt. Also es ist natürlich nicht ganz Istanbul, aber diese Viertel sind halt so riesig, dass man schon von einer ganzen Stadt sprechen kann. Lebt und atmet Fenerbahce in dem Moment. Also du siehst kaum noch eine Person, die nicht irgendwas von Fenerbahce trägt oder so. Es ist halt wirklich alles gelb und blau und die Menschen rennen da rum, sind freudig erregt, unterhalten sich überall, kann man Schals kaufen und was weiß ich was nicht alles. Und nichtsdestotrotz muss man auch an der Stelle sagen, wir haben ja da weiterhin Deutsch gesprochen, war es jetzt nicht irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt kann es aber gleich super sketchy werden und wir müssen aufpassen, dass wir noch heile hier rauskommen. Nee, ich hatte immer das Gefühl, dass die Menschen total freundlich und hilfsbereit waren. Wir reden gleich noch über die Einlasssituation, aber da hatten wir ja auch so einen Moment, wo wir dann halt nochmal fragen mussten, wo müssen wir eigentlich rein? Und die waren, ich kann es nicht anders sagen, wirklich so lieb zu uns und haben halt einfach versucht, uns mit offenen Armen zu empfangen und auch einen tollen Abend zu bescheren. Das muss ich wirklich sagen. Und zum Park, auch da waren wir. Also nicht lang, ich bin kurz reingegangen, als die da rumgetrommelt haben und ihre Pyro gezündet haben und hab da auch erstmal einfach voll ins Gesicht gefilmt und wollte mir das halt nicht entgehen lassen. Selbst da am Rande dieses Parks fühlte ich mich halbwegs sicher. Also ich habe da dann tatsächlich drauf verzichtet, Deutsch zu sprechen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich, also ich glaube, ich hätte noch nicht mal da ein Riesenproblem gehabt. Klar, es gibt immer ein paar Idioten, wenn die das vielleicht mitbekommen, dass die dann sofort eskalieren, das kann schon sein. Deswegen bin ich auch dann ruhig geblieben und habe halt nichts gesagt, aber es war einfach toll. Also es ist eine Atmosphäre, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es so ist. Es ist wirklich unbeschreiblich eigentlich. Man muss es erlebt haben, man muss es gerochen haben. Es riecht halt überall nach Pyrotechnik. Überall blinkt's und überall trommelt's und trötet's und was weiß ich. Und du hast das Gefühl, du bist eigentlich jetzt schon mitten im Fanblock drin. Und es eskaliert alles komplett, aber das war ja nicht der Fall. Wir mussten erst noch reinkommen, Sebastian, und da bin ich dir sehr dankbar, denn du hast die Koordination über dem Stadionbereich von mir übertragen bekommen. Du warst dafür zuständig, uns irgendwie ins Stadion zu bringen, und da gab es ja einige interessante Sachen auf dem Weg bis hin zu unseren Plätzen.
Ja, ich meine, man muss sich das so vorstellen, wir sind ja dann von irgendeiner Seite zum Stadion rangegangen und so richtig klar war auch, oder für uns nicht ersichtlich, wo wir denn jetzt rein müssen. Und es hätte auch sein können, jetzt, wenn man das mal mit Stuttgart vergleicht, dass wir in der Untertürkheimer Kurve sitzen und dann aber von Cannstatt kommen. Und deswegen wussten wir nicht so richtig, wo wir reinkommen. Und da, wo man dann aufs Stadiongelände kommen konnte, waren auch relativ viele Fener-Fans. Und dann wussten wir nicht, ich meine, war ja klar, dass da viele Fener-Fans waren, weil nur im Gästeblock waren VfB-Fans, und dann hatten wir das Glück, jeden, den wir gefragt haben, wo wir denn rein müssen, sagt, ja, hier, ne? Also wir sind ja, dann hingegangen, genau. Ich habe ihn gefragt, ja, hier, Gate so und so, wo kommen wir denn rein? Ja, hier. Und dann sind wir da reingegangen, sind da das erste.
Super schnell, das muss man auch nochmal sagen. Also da kennen wir ja auch andere Geschichten hier in Deutschland. Es ging super schnell, trotzdem 3 Personenkontrollen, aber ich war überrascht, wie wenig Schlangen es da gab.
Genau, man kann sagen, und die erste Kontrolle und der erste Einlass erstmal überhaupt aufs Gelände, der war relativ groß, der wurde schnell mal kontrolliert, und dann waren wir auf dem Stadiongelände. Dann gab es dann quasi die zweite Kontrolle, wo wir dann ins Stadion mehr oder weniger reingegangen sind. Auch da hatten wir das Glück, dass wir gleich an der richtigen Ecke standen. Dann sind wir ein paar Treppen hochgestiegen. Ich glaube, dir wurde das Feuerzeug da noch abgenommen dann. Also ja, da wird schon ordentlich geguckt.
Aber ich habe danach, nach dem Spiel, habe ich mich mit einem anderen VfB-Fan unterhalten, etwas älter. Props gehen raus. Der hat natürlich das alte Hase, der hat alles durchgespielt. Der hat zu mir gesagt, ja, dann nimmst du halt 2 Feuerzeug mit und gibst eins ab.
Ja, oder, was wir auch gelernt haben, Streichhölzer sind auch erlaubt. Ne?
Streichhölzer, also, nimmst nächstes Mal Streichhölzer mit. Hast du übrigens diese Decken gesehen, die vor dem Stadion nach dem Spiel ausgelegt wurden mit den ganzen Feuerzeugen?
Nee, ach, kann man die wieder mitnehmen?
Ja, offensichtlich gibt es danach so eine Art öffentliches Fundbüro, da werden halt einfach alle schön. Feuerzeuge, die abgenommen wurden, wieder hingelegt und jeder kann sich eins raussuchen.
Seins oder ein anderes cool. Halt. Auch schön, ja.
Ja.
Genau, und wir hatten auch darauf verzichtet, dann irgendwie die Osmo mitzunehmen, weil wir dachten, naja, die werden wir nicht mit reinbekommen, und wenn die uns abgenommen wird, dann wird die vielleicht nach Abpfiff auch auf eine Decke gelegt, ist aber nicht mehr da, wenn wir dann rauskommen.
Dafür aber dann in einen der vielen Elektronikfachmärkte, ja, genau. Die wir da unterwegs irgendwo gesehen haben. Aber nochmal ganz kurz zur Osmo, Sebastian, die sieht halt aus wie so ein Teleskopstab, also ja, das ist stimmt. Das Problem, ja.
Genau, wir haben auf jeden Fall darauf verzichtet, auch irgendwas mitzunehmen, auf das wir nicht verzichten konnten. Ich wurde auch kurz noch gefragt, was ich in der Tasche habe, ob es ein Feuerzeug wäre, aber es waren nur die Mentos, also die durfte ich dann mit reinnehmen. Und dann sind wir hochgelaufen und waren dann quasi am letzten Einlass, und da ging es dann zu dem UEFA Hospitality Bereich, in dem wir saßen. Da war dann keine Schlange, wir konnten also eigentlich direkt reingehen, aber vor uns waren so ein paar Halbstarke, die waren vielleicht, wie alt waren die, 12, 13, 14 oder so. Und machten an ihrem Handy rum, und ich dachte, sie suchen ihr Ticket, und habe mich erstmal dahinter gestellt. Dann haben die aber relativ lange gebraucht, und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt an denen vorbei und entern quasi da unseren Block, und haben dann dem zuständigen Ordner, habe ich dann mein Ticket in die Hand gedrückt, der wollte das haben. Ich dachte, ich kann es eigentlich auch selber scannen, aber er wollte es für mich scannen, dachte, ja gut, soll er machen. Und dann kam es so, dass er mein Ticket in der Hand hatte, und bevor er es gescannt hat, hat er dann einem der Jungen gesagt, ja, jetzt halt, ne, komm. Und dann kam der nach vorne, der Mann hat dann mein Ticket gescannt. Der Junge ist durchgegangen, hat er mich schnell dahergeschoben, und das war die Story, wie ich einen kleinen Jungen ohne Ticket ins Stadion geschmuggelt habe, ohne es zu wissen.
Und ich hatte echt Angst, dass der jetzt dein Ticket scannt, den Jungen reinlässt und dann zu dir sagt, ja, sorry.
Ja, sorry, zu langsam.
Was willst du da machen? Also ich frage mich halt, okay, bis wir das geklärt hätten, wäre das Spiel wahrscheinlich schon rum gewesen. Ja. Und ich war natürlich dann sehr erpicht darauf, selber einzuscannen. Also
der zweite Junge stand auch noch da, haben sie dann auf einen anderen Blöden gewartet, der sein Ticket zum Scannen abgegeben hat. Und das fand ich schon krass, wie selbstverständlich das dann funktioniert. Und wir reden da ja schon vom UEFA-Hospitality-Bereich und nicht von irgendeiner Stehplatz-Tribüne oder so, ne? Aber so läuft das halt.
Ja, also ich fand's auch krass, wahrscheinlich jetzt nicht exklusiv in Istanbul solche Szenen, die hast du wahrscheinlich schon überall auf der Welt gehabt, aber eigentlich will man halt nicht Teil einer solchen Geschichte sein. Genau. Du konntest gar nichts machen, das ging so schnell, also Sebastian hat das jetzt so erzählt, aber das ging halt so schnell, der nimmt dir das Ticket weg und du denkst, okay, der checkt das jetzt halt, auf einmal wird der Junge dazwischen gezogen und dann wird Sebastian durch das Drehkreuz mit diesem Jungen durchgeschubst,
ja.
Und dann stehst du da drüben wie so ein Vollidiot und denkst dir, ja, super, jetzt habe ich hier jemanden mit reingeschmuggelt. Genau. Also,
aber ich dachte auch, solange dann der Junge nicht auf meinem Platz sitzt, soll es mir eigentlich relativ egal sein, aber das führt natürlich im Endeffekt dazu, dass dann Stadien auch voller sind, als sie eigentlich sein sollten. Das hat man auch vom Gästeblock gehört, dass es da auch sehr, sehr voll war, ne? Also das kann ja dann irgendwann auch mal sicherheitsrelevant sein. Insofern sollte sowas eigentlich nicht stattfinden.
Im Stadion angekommen, erschlug mich fast schon eine Geräuschkulisse, die ich so bei uns oder auch in anderen Stadien eigentlich nur kenne, wenn ein Spiel schon läuft. Und ich glaube, wir waren so 18:30 ungefähr drin.
Wir waren eine gute Stunde vor Anpfiff drin. Genau, 18:30, dazu muss man sagen. Zu Istanbuler Zeit hat das Spiel um 19:30 Uhr begonnen. Ne?
45 so. Ja. Genau, ja, ja. Und es war super laut. Das fand ich interessant, dass die da wirklich schon richtig, richtig Gas geben. Und ich musste mich erstmal orientieren. Moment mal, wo ist denn jetzt hier eigentlich gerade die Fennerkurve? Bis ich herausgefunden habe, okay, eigentlich ist das ganze Stadion die Fennerkurve. Also es wird überall gesungen, es wird überall gepfiffen. Da können wir vielleicht gleich noch was zu sagen. Aber das war schon beeindruckend, muss ich einfach sagen. Also das habe ich in der Lautstärke so selten gehört. Vielleicht noch nie. Also man ist ja immer relativ schnell mit irgendwelchen Superlativen, aber ich kann mich an kein Stadionerlebnis erinnern, wo anderthalb Stunden oder eine Stunde 15 vor Anpfiff schon so eine Stimmung herrschte. Ich habe natürlich sofort rübergeguckt, ist unser Auswärtsblock schon gefüllt und das war er, das hat mich dann etwas beruhigt. Ja, und das waren so die ersten Impressionen, die ich dann im Stadion aufsaugen konnte und man wusste sofort, okay, das wird brutal laut heute, das wird sehr intensiv, aber wir haben Bock. Was noch fehlt, Sebastian, da kommen wir jetzt so ein bisschen aufs Spiel zu sprechen, ist natürlich die Aufstellung. Wir haben mit Spannung geschaut, was macht Sebastian Hoeneß, wo tauscht er, wen ersetzt er und ja, überrascht er uns ähnlich wie zum Beispiel in Wolfsburg. Und da können wir an der Stelle sagen, nee, eigentlich nicht. Die in Anführungsstrichen größte Überraschung war, dass Atakan Karasor für Schema reinkam. Mhm. Du bist davon ausgegangen, dass Sebastian Hoeneß die beste Elf ins Rennen schicken wird. Hattest du jetzt auch das Gefühl, dass die beste Elf des VfB Stuttgart an dem Abend auf dem Platz stand, als du die Aufstellung zumindest betrachten durftest?
Ja, also Karasor für Schema hat mich tatsächlich verwundert und ich weiß jetzt nicht, warum er nicht gespielt hat. Ich glaube, es wurde auch in der PK nicht gefragt.
Habe ich nicht gesehen.
Also ich habe ein paar Fragen gesehen, da wurde es nicht gefragt. Das hat mich schon
gewundert. Überraschend übrigens, gell? Also dass man da mal eine Frage stellt, die Sinn, na egal. Nicht, dass wir hier auch noch abgeschaltet werden.
Nein, oh Gott. Also das hat mich ein bisschen gewundert, aber ansonsten war ich schon der Meinung, dass das das Beste war, was Sebastian Hoeneß gerade zur Verfügung steht. Und ich meine, er schickt ja immer die beste Mannschaft aufs Feld. Und wenn er glaubt, dass zu dem Zeitpunkt halt ein Karasor besser ist als ein Schema, weil man vielleicht ein Schema dann auch gegen Mainz braucht. Also es wird, glaube ich, schon Sinn gemacht haben, aber das hat mich tatsächlich etwas überrascht.
Ich denke mal, ein fitterer so, Karasor ja. Stand da auf dem Platz. Und man kann jetzt darüber sprechen, ob Atakan Karasor hier ein Top-Spiel gemacht hat. Wahrscheinlich nicht. Allerdings war er definitiv aus meiner Sicht zumindest auch nicht der schlechteste Spieler. Und ja, also ich brauche mich jetzt nicht an der Personalie Karasor abarbeiten, denn ich wage mich mal weit aus dem Fenster zu lehnen und behaupte, dass mit Schema das Spiel jetzt auch nicht irgendwie 3-1 gewonnen worden wäre vom VfB Stuttgart. Badreddin Buanani kam ebenfalls rein für Nico Nartey, der wurde ja nachnominiert. In unserer letzten Aufnahme wussten wir das noch nicht, braucht man glaube ich nicht ausführen. Inzwischen hat jeder mitbekommen, wie das möglich war und dass eben Medo jetzt bis zu 60 Tagen nicht mehr in der Euroleague spielen darf. Sei es drum. Das ist eine Geschichte, die lassen wir glaube ich an der Stelle aus. Reden wir vielleicht dann bei Bedarf nochmal drüber. Aber ich fand die Aufstellung erstmal cool. Ich habe mir gedacht, okay, da sind auch ein paar Leute dabei, die Ansagen verteilen können. Also gerade so ein Chabot fiel mir da ein. Hendricks macht auch mal einen stabilen Eindruck. Wir haben es auch schon bei Maxi Mittelstädt gesehen. Auch ein Schiller schnauzt gerne mal rum. Elkanus hat einen breiten Rücken. Also da sind schon Jungs dabei, die sich zu wehren wissen. Und das war, glaube ich, von Anfang an klar, das brauchst du in diesem Stadion. Also du kannst dich nicht auffressen lassen von der Atmosphäre, denn schon beim Einlaufen bzw. beim Warmmachen hast du gemerkt, okay, die wissen, wie man psychologisch auf Gegner Einfluss nehmen kann. Weil dieses Five-Konzert, und das ist, glaube ich, das Ding schlechthin gewesen für uns an diesem Abend, das ist unbeschreiblich. Also es ist so ohrenbetäubend, dass du, wenn du auf der Haupttribüne nebeneinander sitzt, dich de facto nicht mehr unterhalten kannst. Also du kannst ja auch nicht ins Ohr brüllen. Du kannst das zwar machen, aber das bringt halt nichts. Du
hörst
nichts mehr. Nichts, gar nichts. Inzwischen wissen wir, Sebastian, dass es nicht nur daran liegt, dass die Fans sehr laut und sehr viel pfeifen, was allerdings definitiv auch der Fall ist, sondern es gibt noch elektronische Hilfsmittel.
Ja, genau, der gute alte Hoffenheim-Style. Genau, aber man hat ja auch gemerkt, dieses Stadion ist mit und ohne technische Unterstützung halt wahnsinnig laut. Und ich fand die schönsten Momente tatsächlich, wenn die Fener-Fans ihre Mannschaft angefeuert haben. Vor Anpfiff gibt es dann halt ein Lied, ich weiß nicht, wie es heißt, das ist relativ lang. Und da wird halt auch wirklich nach Leibeskräften mitgesungen. Und da ging es halt auch wirklich sehr, sehr laut zur Sache. Das fand ich halt total toll, weil es eine sehr positive Stimmung und Atmosphäre war. Dieses Pfeifen geht hier halt irgendwie nach ein paar Minuten halt komplett auf den Geist einfach. Aber ich glaube, das ist ja genau das, was die Fans damit bezwecken, halt dem Gegner halt auf den Geist zu gehen. Ich meine, mich würde es als Fener-Fan, glaube ich, auch unfassbar stören, wenn so viel gepfiffen wird, weil der VfB, darf man nicht vergessen, hatte 65% Ballbesitz und es wurde immer gepfiffen, wenn der VfB den Ball hatte. Das heißt, es wurde halt einfach 70 Minuten gepfiffen und das war dann irgendwann schon sehr, sehr nervtötend.
Also das Pfeifen, wenn wir Ballbesitz hatten, störte mich nicht so sehr wie diese komplett überzogenen Pfiffe nach jeder Aktion. Erstmal wurde sofort gepfiffen, wenn irgendjemand auf dem Boden lag. Also entweder, weil der VfB-Spieler sich ja definitiv hat einfach nur fallen lassen oder weil dem Fenner-Spieler ein Bein abgehackt wurde oder so. Also das waren so die beiden Verhältnisphasen, die es gab. Entweder komplett ungerecht, dass jetzt hier gepfiffen wurde, oder ein absoluter Skandal, dass der Spieler nicht schon lebenslang gesperrt ist. Das war so unser Eindruck. Und das wollte ich vorhin noch kurz ergänzen. Es ist halt so, in diesem Stadion werden die Pfiffe auch über die Stadiontechnik eingespielt. Ja, und das konnte man tatsächlich auf der Haupttribüne ganz gut hören. Es gab so Momente, da hörtest du, okay, jetzt geht's auf den Rängen los. Das war auch so, wie es halt zum Beispiel bei uns der Fall wäre. Keine Ahnung, du hast ein Heimspiel, der Gast kommt rein. Man mag sie ganz besonders, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann pfeift man ja auch aus allen Löchern. Und so war es halt auch in Istanbul. Nur auf einmal hörst du, wie die Boxen das Ganze, also entweder multiplizieren oder tatsächlich schon voraufgenommene Tracks damit reingepusht werden. Die Frage ist eigentlich, wer initiiert? Die Stadionregie oder die Fans? Also sprich, spielt erst die Stadionregie was ein und machen dann die Fans mit oder andersrum? Denn es gab durchaus Momente, da hatte ich das Gefühl, nicht die Fans pfeifen, sondern es kommt nur aus den Boxen. Und dann haben die Fans mitgepfiffen. Also das ist total weird. Da müsste man auch mal drüber reden, ob sowas nicht irgendwie übernommen werden kann oder verboten. Eins und beides. Also wenn, dann Chancengleichheit. Ja. Ja, also das will ich beim VfB entweder genauso haben oder es darf nirgendwo so stattfinden. Aber das ist unbeschreiblich. Also ich habe mir das Spiel gerade eben jetzt nochmal angeguckt. Mit einem Auge, muss ich dazu sagen. Da kam das nicht rüber. Da kam das nicht so extrem rüber. Du hast die Pfiffe zwar gehört, aber es ist nicht im Ansatz so krass wie im Stadion. Wirklich. Also ich dachte so, ich gucke das falsche Spiel. Wirklich. Und was man auch noch sagen muss, Sebastian, und das ist für mich fast schon die schönste Geschichte des Spiels gewesen. Man hat unseren Auswärtsblock gehört. Ja. Und ja, im Fernsehen konnte man hier und da mal das ein oder andere VfB-Lied hören. Aber auf der Haupttribüne gab es immer mal wieder ein paar Sekunden, wo du unseren Block wirklich richtig, richtig laut gehört
richtig
hast.
Richtig laut, ja.
Und das waren die Momente, wo safe auch die Stadionregie so erst reingegangen ist. Weil das war nämlich nicht so, dass dann ein paar gepfiffen haben und sich das aufbaut, sondern du hörst unseren Block und auf einmal waren sofort Pfiffe da, also wirklich wie wenn ich hier auf den Q-Button drücke, und dann haben halt die anderen Fans mitgemacht. Aber das wirklich war fantastisch und da geht mein größter Respekt raus an unsere Kurve, weil das musst du erstmal schaffen, ja. Fenner, bei so einem lauten Stadion gehört zu werden auf der Haupttribüne, ist wirklich unfassbar und das ist großartig gewesen und hat mich wirklich irgendwie stolz gemacht. Ich habe mir so gedacht, okay, wir schaffen es selbst in diesem Stadion präsent zu sein, laut zu sein. Ja, fand ich großartig. Vielleicht da auch nochmal kurz deinen Eindruck. Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel der Bereich, der Auswärtsbereich, schlechter ausgeleuchtet wird und man wirklich alles tut, um diese Gästefans irrelevant erscheinen zu lassen.
Ja, total. Und wenn man sich die Spiele in der Super League anguckt, dann sieht man ja, dass dieser Gästebereich, der ja auch so im Eck ist, eigentlich fast immer leer ist, weil wahrscheinlich keiner Bock hat, da hinzufahren. Und dann waren halt wirklich da 2000 oder mehr VfB-Fans da und ja, von Vereinsseite Fener tut man ja wirklich alles, um die halt irgendwie schlecht aussehen zu lassen halt. Ne? Man darf dann keine Fahnen mit reinnehmen, manche Sachen, manche Symbole sind nicht erlaubt. Dann, wie gesagt, ist es da stockdunkel in dem Ding. Also
du warst ja nicht so schnell. Du musst erklären, man weiß aber vorher nicht, welche Symbole verbot sind.
Ja, genau, genau.
Also man zeigt ja vorher, was man mitnimmt. Also die Blockfahnen zum Beispiel von diversen Ultragruppen, die zeigt man ja vorher, beziehungsweise klärt man das ab, ob das möglich ist. Und es kann dir halt passieren, dass du kurz vorm Spiel dann auf einmal erfährst, oh ja, das Symbol ist jetzt übrigens verboten. Und dann ist deine Blockfahne plötzlich nicht mehr aufhängbar. Ja, also das ist schon krass. Das ist schon hart manipulierend, würde ich mal sagen.
Ja, das fand ich halt sehr willkürlich. Und was ich tatsächlich auch spannend fand, das haben wir dann von den VfB-Verantwortlichen gehört, dass ja auch die Fener-Delegation über die Tage immer super, super nett war. Aber dann am Spieltag wirklich Schalter umgelegt, Matchday-Modus und dann irgendwie wohl super kurz angebunden und so weiter.
Nicht unfreundlich, das müssen wir dazu sagen.
Natürlich nicht unfreundlich.
Nur kurz angebunden.
Und ja, das war aber auch so unser Eindruck, dass im Istanbul wirklich und auch Kadıköy super, super gastfreundlich ist. Aber sobald du das Stadion betrittst, ist diese Stimmung einfach weg. Und dann ist es nicht mehr gastfreundlich, sondern du denkst, okay, ich bin relativ dankbar, dass die Reihe vor mir komplett mit Polizisten und Ordnern besetzt ist und auch hinter mir ganz viele Polizisten sitzen. Ich habe mich nicht unsicher gefühlt im Stadion, aber das war so die 2-3 Stunden während des ganzen Aufenthalts, wo ich mich am wenigsten willkommen gefühlt habe.
Hundertprozentig. Und ich wollte nach dem Spiel einfach türkischen Fan fragen, ob das jetzt hier gerade so normal ist an Lautstärke oder ob das jetzt schon besonders laut war oder wo ungefähr sind wir hier auf der Fener-Skala. Und dann frage ich den Ersten, Und dann monkt er mich gleich an. Dann denke ich mir, Alter, chill mal, ich will nicht deine Schwester heiraten. Ich wollte nur wissen, wie laut es hier ist. So. Und der andere war aber super nice, dann hat es dann wieder funktioniert. Und mit dem konnte ich dann sogar noch ein Handshake machen. Und habe ich zu ihm halt gesagt, ich war noch nie in so einem lauten Stadion. Beeindruckend, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und habe halt einfach gesagt, Respekt dafür, weil, also das musst du auch erstmal hinkriegen. Ich weiß nicht, in wie vielen Stadien ich inzwischen schon war. Aber da auf der Lautstärkenskala ganz oben zu sein, finde ich, ist schon krass.
Und das muss man erstmal hinbekommen. Genau, das muss man erstmal hinbekommen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, für Fenerbahce ist der VfB ja einfach ein random Gegner. Also das ist ja so wie für uns wahrscheinlich Celta Vigo. Das ist ja kein Derby. Und trotzdem gibt's dann halt so einen Druck und so eine Lautstärke. Und da will man gar nicht wissen, was dann wirklich abgeht, wenn die dann gegen Galatasaray oder gegen Beşiktaş spielen. Weil da muss es ja dann noch mal schlimmer sein. Also es war auf jeden Fall ein Stadionerlebnis, was wir lange, lange in Erinnerung behalten werden.
Ich hatte echt so Final-Vibes. Also auch jetzt, als ich das Spiel nochmal geguckt habe, das fühlte sich viel größer an als ein einfaches Euroleague-Spiel oder so. Ja. Das war echt krass. Also das hatte ich auch komplett mitgenommen, auch emotional. Ich fühlte mich, nachdem ich aus diesem Stadion rausgegangen bin, wirklich wie ausgekotzt. Also wirklich richtig leer gesogen von dieser ganzen Energie, die da drin auf einmal abgeht. Wahnsinn. Und zum Spiel selbst, wir haben es ja eigentlich im Stream schon gesagt, also wir sind der Meinung, der VfB hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber er war insgesamt einfach zu ungefährlich. Also Richtung Strafraum ging mir viel zu wenig. Also da war einfach nicht die Präsenz in der Box da, die du brauchst, um so eine Mannschaft auch zu bespielen. Es fehlten wirklich große Torchancen. Ich habe das Spiel jetzt gerade gesehen, ich sagte es bereits, selbst da ist mir jetzt nichts Riesiges aufgefallen, was wir jetzt hier thematisieren könnten. Die größte Chance meiner Meinung nach hatte Dennis Undav in der zweiten Halbzeit, als er, ich glaube, den Ball einfach nicht richtig getroffen hat, weil eigentlich ist es eine Position, aus der Dennis Undav schon häufiger Tore erzielt hat. Aber ansonsten kann man dem VfB eigentlich jetzt nicht vorwerfen, ein schlechtes Spiel gemacht zu haben. Sie haben auch von Fenner nicht allzu viel zugelassen, muss man sagen, und hatten halt Pech mit diesem Elfmeter.
Ja, also ich glaube, wir hatten ja auch vorher gesagt, Fener ist ein richtig, richtig guter Gegner und beide Mannschaften, wenn sie einen guten Tag haben, sind in der Lage, den jeweils anderen zu schlagen. Und ich glaube, der VfB hat okay gespielt, hatte aber keinen richtig guten Tag. Und keiner der Spieler, die gegen Wolfsburg noch so brilliert haben, hatte gegen Fener einen richtig, richtig guten Tag, weil sonst hätten wir ein Tor geschossen. Und die Boxbesetzung hat ja auch Dennis Undav nach dem Spiel angesprochen, dass die halt nicht gut war, weil auch Thiago Thomas, glaube ich, keinen guten Tag hatte. Und wir hatten ja unsere paar Chancen eigentlich immer über links initiiert, meistens über Maxi Mittelstädt. Und da kamen ein paar gefährliche Bälle rein. Wir hatten dann den Schuss von Atakan Karasor, der übers Tor ging. Wir hatten dann die Chance oder die Situation mit Angelo Stiller, aus der Elfmeter oder Nicht-Elfmeter resultierte. Und am Ende halt nochmal die Chance von Dennis Undav. Und ich glaube, auf dem Level musst du halt einfach einen von den dreien dann reinmachen oder den Elfmeter bekommen. Und du hattest auch 7 Ecken. Und ich glaube, keine einzige hat Gefahr gebracht. Und auch da wieder, ne? Also wenn du gegen Fener gewinnen willst, müssen auch die Standards gefährlicher werden. Und insofern war es dann für mich kein schlechtes Spiel. Es war eigentlich mangelnde Effizienz. Also du hast dir nicht viel erarbeitet. Und die Sachen, die du dir erarbeitet hast, die hast du halt nicht genutzt.
Ich fand am Anfang die Ecken durchaus gefährlich. Da fand ich sie echt ordentlich, muss ich sagen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass der VfB einen Spieler dabei hatte, der einfach gar kein gutes Spiel gemacht hat. Also definitiv war da keiner in Bestform, aber es war jetzt auch nicht so, dass die Spieler reihenweise abgefallen wären. Ich hatte eher das Gefühl, dass es auch für die Spieler so intensiv war, dass sie energetisch schneller abbauten, als es sonst der Fall ist. Weil ich fand, gerade in den ersten Minuten machte der VfB den wacheren und auch den gefährlicheren Eindruck. Es gab ein paar Ballgewinne, die waren echt gut. Das haben wir dann nicht richtig gut ausgespielt. Wir hatten ja auch diese eine Chance durch Raquez relativ früh im Spiel, wo man darüber vielleicht nachdenken kann, ob Jeff Chabot nicht sogar noch in einer besseren Position gewesen wäre. Das sind so Momente, wenn dir da ein Tor gelingt, ja, und du dann eben mit Wucht weiterhin auf dieses Tor spielen kannst von Fenner. Aber ich glaube auch, dass dann die Fans ein bisschen nachlassen. Mhm. Diese Mannschaft lebt halt von solchen Spielen, also Fenner selbst, das merkst du halt. Also von solchen engen Spielen mit vielen 50-50-Entscheidungen. Also das sind die Spiele, die, glaube ich, alle Fenner-Spieler lieben. So, und du hast halt auf Fenner-Seite, ich würde mal sagen, das sind, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Das sind halt viele Spieler dabei, die sehr emotional sind. Sehr emotional und auch nicht lang rumschnacken, sondern sofort praktisch in den Konflikt gehen. Ob mit dem Schiedsrichter oder mit dir als Gegenspieler. Und ich vermute fast schon, dass dem VfB, also den Spielern im Vorfeld gesagt wurde, lasst euch auf dieses Spielchen nicht ein. Und das führte zu so einer gewissen Passivität. Also in solchen Momenten, wo man dann auch einfach mal sein Ground verteidigt, hat man dann eher davor zurückgeschreckt, beziehungsweise ging den Konflikt aus dem Weg. Und das änderte sich erst mit Dennis Undav. Und dann baute sich der natürlich immer mehr auf. Und dann ist der Schiedsrichter wiederum gefragt, der natürlich sowas dann sanktioniert. Aber ich glaube, wenn wir schon früher mal gezeigt hätten, nicht so, also das braucht er überhaupt nicht anfangen mit uns, wir geben euch sozusagen dann Kontra darauf. Ich hätte mir vorstellen können, dass das dann auch nochmal das Spiel beeinflusst hätte. Also, ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden damit, wie man in manchen Momenten einfach das hat mit sich machen lassen. Also auch wie die den Schiedsrichter manipulieren. Dann geh halt mal hin und zieh den weg, schubs ihn weg oder sonst irgendwas. Ich weiß, dann kriegst du halt eine gelbe Karte. Aber das war ja wirklich teilweise absurd, wie es überhaupt nicht mehr die Kapitänsregel gab in diesem Spiel. Jeder den Schiedsrichter belabern konnte und der sich hat auch belabern lassen. Ich fand, der hat jetzt nicht super scheiße gepfiffen, sage ich gleich dazu. Ich weiß, da werden viele ausflippen, aber schaut euch das Spiel nochmal an. Es war jetzt nicht so, dass da reihenweise Fehlentscheidungen getroffen wurden, aber was der Fall war, der wurde in seiner Entscheidungsfindung immer mehr davon abhängig, wie jetzt die Fenner-Spieler darauf reagieren könnten, wenn er dann eben für oder gegen sie pfeift.
Ja, und am Ende hat er seine Linie verloren. Und deswegen, finde ich, hat auch der Schiedsrichter kein gutes Spiel gemacht. Aber du hast echt gemerkt, dass die Spieler und vor allen Dingen auch die Fans dann einfach 90 Minuten den Schiedsrichter und auch den Gegner, also seinen VfB, bearbeitet haben. Und irgendwann hat es dann auch so ein bisschen Wirkung gezeigt. Aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich habe jetzt ja auch ganz oft gelesen, ja, wir müssen halt dann auch galliger sein und ekliger sein. Und hier Kratzensprung beißen. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn du halt so spielen willst wie Fener. Weil dann kommen die Fans, dann schaukelt das Ganze hoch. Und es hat dem VfB, glaube ich, auch am Ende nicht geholfen, dass Dennis Undav so im Spiel war, wie er dann war. Ich glaube, du musst es halt wirklich sportlich lösen.
Ja, aber da verstehst du mich, glaube ich, gerade falsch, weil ich meine nicht, dass du dann so, also diese typischen Dinge, die man dann raushaut, also dass man dann praktisch, weiß ich nicht, auch mal einen umhaut oder so, das meine ich nicht. Es geht darum, dass man durch körperliche Präsenz klar macht, dass wir hier auch da sind und wir auch sozusagen unsere Meinung oder unsere Sicht der Dinge vertreten können und nicht nur die. Und das geht ja auch verbal. Da musst du ja niemanden umnieten dafür. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass nur Fener-Spieler auf den Schiedsrichter eingewirkt haben und unsere Spieler sehr dosiert. Achte mal darauf, wenn Atta beim Schiedsrichter stand. Der hat eigentlich immer nur, der fast noch die Fener-Spieler beruhigt. Ja, und hat zu denen gesagt, ja, ruhig, wir gucken uns das an und so. Und das ist keine Kritik in Richtung Atta. Das ist halt seine Art. Ja, und da hätte ich mir halt gewünscht, dass da auch mal Spieler da sind, die dann ähnlich auf den Schiedsrichter einreden, wie das die Fener-Leute gemacht haben. Und ja, ich bin auch dafür, dass du hier und da mal schon eine austeilst. Ich meine, guck dir doch mal an, was nach dem Elfmeter-Tor passiert ist. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Da sieht man nämlich am linken Bildschirmrand, wie der Brown direkt nach dem Tor sich umdreht zu Raquez oder zu Lorenz Assignon, ich weiß es nicht, und den blöd anmacht, ja, und den verhöhnt. Und das hast du ja auch während des Spiels ein paar Mal gesehen, dass dann Dennis verhöhnt wurde mit dem 1-0 etc. Und ich würde mir wünschen, dass in solchen Momenten unsere Spieler dann halt auch eine Ansage zurückmachen. Also ich glaube schon, dass das zumindest mal so ein gewisses Gleichgewicht wiederherstellt.
Ja, gut möglich. Also ich war erstmal froh, dass sich der VfB von der Atmosphäre halt nicht hat auffressen lassen, weil viele hatten ja dann gesagt, das könnte so werden wie in Belgrad. Und ich fand das halt überhaupt nicht der Fall, weil der VfB sich zumindest am Anfang von der Atmosphäre hat gar nicht beeindrucken lassen. Die waren konzentriert, die haben den Ball gut laufen lassen. Also da hast du gemerkt, da gibt's wirklich einen Lerneffekt. Und vielleicht ist es jetzt wirklich auch dann der nächste Lerneffekt, dass man auch solche Spiele, in solchen Spielen mal dagegen halten kann. Und ich will jetzt da nicht die Mentalitätsfrage aufmachen, aber ich sag einfach mal, ich glaube, unseren Spielern liegt sowas nicht unbedingt. Ja, die wollen halt dann lieber über Sportliche kommen. Vielleicht war es auch wirklich die Ansage, sich aus allem Trouble rauszuhalten. Und was man wirklich festhalten kann, dass Fenerbahce halt wirklich so als Gesamtes so die Dark Arts auf Fußball einfach komplett gemeistert haben. Ne? Also sobald es einen Pfiff gibt, laufen drei zum Schiedsrichter, die anderen drei machen das Publikum heiß und der Tedesco macht halt auch noch mit und so weiter. Das ist halt schon extrem ekelhaft und macht auch gar keinen Spaß, dazu zu gucken. Aber das hat halt System. Das ist halt nicht so, dass das passiert, sondern das ist halt wirklich wirklich orchestriert, ne? Also die das ist halt deren Spiel und da ist halt so super viel dabei, was nicht zum Spiel gehören sollte, aber sie machen das halt und haben Erfolg damit. Und du hast es ja auch gesehen und mich darauf hingewiesen, als ewig drin diskutiert wurde, ob der Elfmeter oder das Foul an Angelo Stiller jetzt wirklich ein Elfmeter ist oder nicht, noch während diskutiert wurde, war ein Spieler von Fenerbahce offenbar ja dazu abgestellt, einfach den Elfmeterpunkt komplett zu zerstören, ne?
Das war Wahnsinn. Also alle haben sich natürlich nur auf den Schiedsrichter konzentriert und auf das, was da abgegangen ist. Und ein Spieler, also der wusste, was zu tun ist. Es ist im Endeffekt wie eine Aufgabe im Spiel. Läuft zum Elfmeterpunkt und fängt an, das Ding kaputt zu hacken. So, und Dennis hat es dann gesehen, ist sofort hingegangen, aber man hat auch Dennis angemerkt, dass er selber nicht glauben konnte, was er da gesehen hat. Also es ist wirklich der Wahnsinn, wie die das, wie die das durchziehen, wirklich.
Mich jetzt auch nicht überrascht, wenn der noch irgendwie einen Spaten irgendwo auf einmal herholt oder irgendwie noch reingräbt oder so. Das war wirklich kompletter Wahnsinn, also wirklich Fußball auf dem Level, das war schon kein Fußball mehr, aber also wie das alles ineinander greift halt, um wirklich Schiedsrichter und Gegner zu zermürben, also beeindruckend, aber nicht auf die gute Art.
Ja, da gehe ich komplett mit. Lass uns über zwei Elfmeter sprechen. Den einen müssen wir, glaube ich, nicht auseinandernehmen. Das war abseits, da braucht man nicht lange drüber diskutieren. Aber der erste, der für Fena gepfiffen wurde, verschuldet von Angelo Stiller gegen Skriniar. Was sagst du da? Ist das für dich ein Elfmeter oder ist es keiner?
Also natürlich jetzt auch aus VfB-Sicht, also mir wäre es eigentlich zu wenig für einen Elfmeter, weil er hält ihn super kurz und dann lässt er sich natürlich sofort fallen, aber das war mir zu kurz, der Kontakt. Aber trotzdem ist er auch nicht gut verteidigt, also dass du den Gegner überhaupt noch irgendwie festhalten musst, der Block muss ja eigentlich auf der anderen Seite stehen, dass so eine Situation gar nicht erst entsteht, denn klar ist ja auch, sobald es da auch nur den leisesten Kontakt gibt, wird der Fener-Spieler auf dem Boden liegen und es war wirklich nicht clever, aber mir eigentlich zu wenig für einen Elfer.
Für mich war das noch viel größere Problem, die Zuteilung. Also Angelo Stiller gegen Skriniar zu stellen, ich weiß nicht, wie man darauf kam. Also macht für mich halt keinen Sinn.
Also genau, das muss man sagen, Skriniar ist der Kapitän von Fener und quasi Jeff Chabot auf deren Seite. Also mehr oder weniger 1:1 ist es Jeff Chabot.
Ohne Scheiß, wenn Jeff Chabot gegen Skriniar in einem MMA-Kampf antreten würden, kann die UFC ihr Top-Event damit headline, glaube ich. Nee, aber sei es drum. Ich fand die Zuteilung schwierig. Und dann ist es halt so, ich glaube, wenn Skriniar nicht noch diese komische Bewegung mit dem Fuß gemacht hätte, wäre ich viel offener dafür gewesen, dass das ein Elfmeter ist. Aber da du siehst, dass es wirklich nur darum ging, diesen Elfmeter zu schinden, habe ich ihm nicht mal abgenommen, dass er festgehalten wurde. Weil das kann man schon so werten, dass er, also Angelo, zu lang an ihm festhält. Ich finde aber nicht, dass er ihn wirklich so umreißt, dass er so fallen muss. Deswegen bin ich komplett bei dir. Und währenddem er fällt, wird ihm das offensichtlich selbst klar. Und dann wackelt er noch so komisch mit dem Fuß rum, damit es dann vielleicht auch noch so aussehen könnte, als wäre er am Fuß getroffen worden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das war echt ein richtiger Bitch-Move. Du hast vorhin gesagt, die dunklen Seiten der Macht haben sie da bemüht. Und das ist auch nichts anderes. Also das ist ein geschundener Elfmeter, keine Frage, den du aber aus meiner Sicht, und das ist das Entscheidende, nicht revidieren kannst, wenn du ihn gibst. Weil ich finde, es ist keine klare Fehlentscheidung, sondern es ist ein Elfmeter, den kannst du geben, den musst du aber nicht geben. Ich hätte es zum Beispiel richtig schlimm gefunden, wenn sich der VAR deshalb gemeldet hätte und den Ref rausgeschickt hätte und er hätte ihn dann erst gegeben. Ja. In dem Moment so zu entscheiden, damit kann ich leben, weil ich glaube, es ist super schwer zu erkennen und Angelo stellt sich da auch nicht so clever an, die Hand muss früher weggehen, dann gibt es da überhaupt keine Möglichkeit mehr. Der hätte ihn eh nicht stoppen können. Das ist ja das, was ich meine, genau, mit der Zuteilung. Genau. Stoppen hätte er dann eh nicht können. Also lass die Hand weg. So, das ärgert mich und dementsprechend sage ich mal, wenn der Ref diesen Elfmeter gibt, okay, dann ist es so. Revidieren kannst du ihn nicht. Würde ich den Elfmeter pfeifen? Nee, ich würde ihn nicht pfeifen. Das ist eigentlich meine Diagnose zu dieser Nummer, sorry.
Ja, da die Entscheidung ja mittlerweile auch nicht mehr kontinuierlich ist, dass man sagen kann, wenn es den Elfmeter gibt, dann gibt es auch den, haben wir sogar in diesem Spiel gesehen, bin ich ja dazu übergegangen, einfach mal so eine Quote aufzustellen, also von 10 Situationen, die so sind, wie viel werden da gepfiffen? Ich würde sagen, der Elfmeter ist bei mir dann eine 4 von 10.
Ja, da würde ich mitgehen, ja. Würde ich mitgehen, kann ich aber mit leben, dass der gegen uns gepfiffen wurde, auch wenn es mich natürlich geärgert hat, aber ich finde es jetzt keine krasse Fehlentscheidung oder so. Anders sieht es aus bei dem für uns zunächst gegebenen Elfmeter und dann revidiert nach VAR. Und da ist es auch wieder so. Also wenn ich die Situation sehe und der Schiedsrichter bewertet sie, dann würde ich sagen, okay, er hat erstmal nicht falsch entschieden. Genauso würde ich sagen, der hat erstmal nicht falsch entschieden. Und dann frage ich mich, warum sich der VAR entscheidet. Wenn ich dann im VAR-Bild sehe, was da genau passiert in Super Slow-Mo, dann kann ich Argumente dafür finden, zu sagen, das ist kein Elfmeter. Aber wenn du die Situation ganz normal im Spiel siehst und entscheidest auf Elfmeter, ist das für mich keine Fehlentscheidung.
Na, ich meine, der Abwehrspieler trifft Angelo Stiller am Fuß. So, und das ist erstmal eine Tatsache. Und
aber zunächst trifft ja Stiller erstmal den Gegenspieler auf den Knöchel. Also er tritt ihn ja auf den Knöchel, rutscht dann über den Knöchel und wird dann vom Gegenspieler getroffen.
Ja, aber also da können wir das komplett auseinandernehmen und dann gibt es jetzt verschiedene Interpretationen, weil ja genau. Angelo Stiller den Ball erstmal gespielt hat und alles andere passiert ja dann danach. Und für mich ist es so, der Abwehrspieler trifft ihn und deswegen kann es Elfmeter geben. Und wenn der Schiedsrichter das sieht und sieht den Kontakt vorher nicht und er pfeift Elfmeter, dann ist es Elfmeter. Und ich finde, du kannst den nie im Leben zurücknehmen. Also das geht halt nicht. Du musst ihn vielleicht nicht pfeifen, aber du kannst ihn, wenn du ihn gepfiffen hast, nie im Leben zurücknehmen.
Ich finde das Einschalten des VAR in dem Moment total bescheuert. Weil das ist ja klar gewesen, wenn er ihn rausholt, dann wird er den Elfmeter wahrscheinlich zurücknehmen. Das war mir irgendwie klar. Wenn er rausgeholt wird, wird er den Elfmeter wahrscheinlich zurücknehmen. Ja. Weil in dem Fall kann er ja nur einwirken, der VAR, weil eine offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt. Also ein Wahrnehmungsfehler kann es ja nicht gewesen sein, weil der Ref hat ja den Kontakt eindeutig gesehen und der ist ja auch im Bild zu sehen. Also den Kontakt gab es und den hat er bewertet. Und für ihn war das in dem Moment elfmeterwürdig. Und warum jetzt der VAR dann da auf einmal sich einschaltet und sagt, ja, aber da müssen wir nochmal genau hingucken, da ist er ja über den Knöchel von ihm gerutscht. Das verstehe ich wiederum nicht. Ich sag doch dazu, also ja, wenn er zunächst entschieden hätte, kein Elfmeter, und dann siehst du die Bilder, dann können wir auch wieder diskutieren, keine Frage. Aber selbst dann würde ich auch nicht von einer klaren Fehlentscheidung sprechen und würde ihn auch nicht rausrufen.
Ja.
Beide Situationen sind für mich sogar sehr ähnlich, nur einmal ging sie halt pro Fenner aus und beim anderen auch pro Fenner. Also nie für uns, so kann man es auch zusammenfassen.
Und das ist halt auch die Story des Spiels ein Stück weit, dass wir, klar, zu ungefährlich waren und unsere Chancen, die wenigen, die wir hatten, nicht effizient genutzt haben, aber dass wir auch einfach bei den Schiedsrichterentscheidungen kein Glück hatten. Ne? Weil einmal wird ein zweifelhafter Elfmeter gegeben, einmal wird ein zweifelhafter Elfmeter nicht gegeben. Und wie du sagst, irgendwie waren wir immer auf der Verliererseite und am Ende auch nach 90 Minuten. Eine Situation, über die wir auch noch reden müssen, die kein Elfmeter war, war die Aktion von El Kanus nach 21 Minuten. Ich habe es mir auch noch ein paar Mal angeguckt und also ich würde sagen, da hat der VfB schon ein bisschen Glück gehabt, oder?
Da könnten wir jetzt debattieren, weil ich finde nicht. Ich finde, El Kanus kann ihn nicht sehen.
Egal, das ist egal.
Ja, aber ob er den jetzt in den Sack tritt oder gegen die Wade, ist doch scheißegal in so einem Moment.
Naja, aber die Argumentation, die zieht ja nicht, weil wenn ich zum Beispiel im Strafraum genau dasselbe mache, ist es Elfmeter. Und da ist ja völlig egal, ob ich ihn jetzt gesehen habe oder nicht. Und auch da bin ich wieder einfach mal...
Darf
ich
rot geben? Also ich meine, der hat den doch nicht mit voller Wucht bewusst getreten.
Ja, aber am Ende sind ja die Stollen von El Kanus auf dem Knie, auf dem Oberschenkel seines Gegenspielers. Und auch da wieder, ich würde, wenn man die Szene 10-mal in der Bundesliga sehen, würde ich sagen, gibt's 5 bis 6-mal rot dafür.
Ja, da bin ich sofort bei dir. Und es gibt aber auch die anderen 5-mal gibt's halt gar nichts.
Also, oder Freischuss für den VfB, keine Frage. Ja, genau. Nein, auch da meine ich, also es hätte auch rot geben können und rot wäre keine komplette Fehlentscheidung gewesen.
Oh, für mich ist es zu unabsichtlich, um da rot zu geben. Also das ist, ja, ich will dir überhaupt nicht, inhaltlich will ich dir nicht widersprechen. Es gibt bestimmt Schiedsrichter, die dafür eine rote Karte zeigen. Und in dem Stadion könnte ich mir sogar vorstellen, dass es mehr sind als die sagen, sie geben nur gelb. Lass mich auch hier 50-50 sagen. Das ist für mich okay, wenn du dafür gelb gibst, du sagst, ich hätte vielleicht auch rot gegeben dafür. Damit kann ich leben. Also da kann man zwei Ansichten haben, aber für mich ist es gelb. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wie ihr es so fandet. Überraschenderweise werden bestimmt ganz viele schreiben, dass es niemals eine rote Karte
natürlich
ist.
Nicht, natürlich nicht. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr glücklich, dass es nur gelb gab, weil das wäre dann natürlich ganz, ganz hart geworden für den VfB, schon nach 20 Minuten noch zu 10 zu spielen.
Ja, zweifellos. Also das Spiel, wie gesagt, haben wir jetzt hier nicht irgendwie in allen Einzelteilen zerlegt und wir hätten bestimmt auch über ganz viele strittige Situationen sprechen können. Über eine Szene müssen wir natürlich noch sprechen, das war kurz vor Schluss, als sich die Situation um Dennis Undav schon zuspitzte, hat er mit Juksek so ein paar Schwierigkeiten gehabt, möchte ich mal sagen. Das soll es, wir haben ja nichts gehört, also das ist alles nur überliefert, ja. Das soll es wirklich weit unter die Gürtellinie gegangen sein. Ich möchte es jetzt alles auch gar nicht wiederholen, weil ich es halt nicht gehört habe und auch nicht öffentlich irgendwie kommuniziert wurde. Aber es muss wohl schon heftig gewesen sein. Deswegen platzte da zunächst Dennis der Kragen, kurze Zeit später auch noch Jeff Chabot. Sebastian, du hast das Ganze ja auch mitverfolgt, von deinem Platz aus. Das war schon auch nochmal ein Moment, wo man sich selbst als Zuschauer kurz unsicher fühlte, als dann Jeff Chabot wutentbrannt auf den Fenerbahce-Spieler zustürmte.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, ist er wirklich auf den Spieler losgestürmt? Ich habe zum Nachgang gehört, dass er, ich meine, Bierbecher gibt's da ja nicht, aber wahrscheinlich von so einem Wasserpäckchen da irgendwie getroffen wurde.
Ja, aber das kann ich nicht. Nee. Sorry, aber nee. Das war eine andere Situation. Das muss
ich weiß es nicht
gewesen sein. Nee, weil die Szene, die ich jetzt meine, also das ist jetzt gar nicht gegen dich, sondern gegen die, die das behaupten, dass es irgendwie mit einer Wasserflasche zu tun hatte, weil das habe ich auch gehört. Aber in der Situation geht es darum, dass Jeff Dennis zur Hilfe eilt, wenn man das so sagen will, und dann übelst geschubst wird von einem Fenner-Spieler und dann ist ihm der Kragen komplett geplatzt. Und dann wollte er tatsächlich auf den Fenner-Spieler losstürmen. Man hat das Ganze dann ja irgendwie beruhigt und die Situation, die du meinst, die ereignete sich ja später. Das war dann
nach Abpfiff dann tatsächlich, ja.
Nee. Die Situation, die ich jetzt beschrieben habe, war auch schon nach Abpfiff.
Ach so, okay, da war ja noch einiges los nach Abpfiff tatsächlich.
Absolut. Ja, die Situation konnte ich von meinem Platz auch so halbwegs überblicken. Und das war so, dass Jeff heftig geschubst wurde und dann eben nach vorne wollte und die Schnauze voll hatte. Dann hat sich die Sache wieder beruhigt. Jeff Chabot wollte Richtung Kabine gehen, so habe ich es zumindest gesehen. Dann flogen Gegenstände, unter anderem diese Wasserbecher, die es in der Türkei gibt. So einer soll wohl Jeff auch getroffen haben. Das habe ich alles nicht genau gesehen. Da gibt es unterschiedliche Stories drüber. Die brauchen wir jetzt hier nicht ausschmücken. Fakt ist, die Stimmung war extrem aufgeheizt. Und ja, also Dennis Undaf, das können wir an der Stelle ja sowieso sagen, hatte grundsätzlich, glaube ich, in der Türkei keine allzu leichte Zeit. Und nicht nur in der Türkei, sondern auch auf Social Media. Und das ist noch eine Thematik, die uns beiden, glaube ich, am Herzen liegt. Denn das, was sich da in den letzten Tagen, muss man sagen, abgespielt hat, war wirklich, also ekelerregend. Ich kann es nicht anders sagen. Rassismus pur. Und ich finde es einfach nur erbärmlich, wenn du hier an der Stelle einen Menschen aufgrund seiner Herkunft wirklich aufs Übelste beleidigst, beschimpfst, diskriminierst, wo es nur geht. Finde ich fürchterlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, er ist komplett fehl am Platz. Und ich glaube, unter seinem letzten Instagram-Post gibt es mittlerweile über 60.000 Kommentare. Und man kann sich vorstellen, in welche Richtung die gehen. Und in anderen, unter anderen Beiträgen gehen die Diskussionen in eine Richtung, in die sie nicht gehen sollten, dann gespickt mit Beleidigungen. Und da darf man wirklich nicht vergessen, am Ende ist es tatsächlich nur ein Fußballspiel, ja. Und wir haben gerade auf der Welt aktuell Konflikte, da sterben halt täglich Menschen. Und wir reden halt nur über ein Fußballspiel. Und ich weiß nicht, warum dann auf einmal die Leute sich dann so rassistisch gegenseitig beleidigen. Für mich komplett daneben und auch ein Grund, also warum dann sowas keinen Spaß macht, so ein Spiel am Ende, ne? Wenn man da rausgeht und denkt, okay, das war eine Zeit lang irgendwie schön, aber wenn das dann irgendwie die letzten Konsequenzen sind, dann ist es einfach scheiße.
Ja, also bei Dennis kommt halt eben dazu, dass er jesidischer Kurde ist. Für die türkische Nationalmannschaft hätte spielen können, sich für die deutsche entschieden hat. Also da kommt noch eine ganze Menge zusammen. Das hat jetzt nicht nur mit diesem Spiel zu tun. Aber du hast es gesagt, was dann auf Social Media abgeht, ist einfach nicht mehr normal. Guck dir nicht nur Dennis' Post an, sondern die Posts des VfB Stuttgart. Also normale Posts des VfB haben nach Niederlagen eine niedrige vierstellige Reply-Zahl. Und jetzt sind wir da, glaube ich, weit fünfstellig. Und ihr könnt euch vorstellen, was diese Zuwächse zu bedeuten haben. Das sind keine Gratulationen für eine gute Leistung. Ja, und das finde ich halt einfach fürchterlich. Und ich finde, im Fußball, auf diesem Planeten, überall sollte dieses Thema Rassismus keinen Platz haben. Wir wissen, es wird immer schlimmer, sehen wir auch. Aber wir wollen definitiv nicht so eine Scheiße auf dem Fußballfeld miterleben und auch nicht abseits des Platzes. Also da brauchen wir nicht lang drum rumreden. Das gehört nicht zum Fußball, das gehört nicht in unsere Welt. Wir können damit nichts anfangen und lass es einfach. Und das gilt natürlich auch für alle Menschen, die unter anderen Posts dann die Türken beleidigen. Ja, das ist auch auf unserem Instagram-Kanal passiert. Und ich habe ja einleitend gesagt, dass ich das zweite Video, was ich vom Bahnhof aus gemacht habe, runtergenommen habe, weil ja ich da keinen Bock hatte, mich groß damit zu beschäftigen. Und ein Grund war halt dann auch rassistischer Schwachsinn, der darunter gepostet wurde. Ja, zum einen kamen lauter Fener-Fans, die mir erklären wollten, wie gut ihre Mannschaft ist und wie schlecht die Bundesliga wäre. Da denke ich mir auch, Alter, hast du das Spiel eigentlich gesehen? Ich meine, ohne Scheiß, wenn Fener in Stuttgart spielen würde, hätten wir halt 4-1 gewonnen. Aber egal. Und dann ging es halt darum, dass ganz, ganz viele rassistische Kommentare unter meinem Post auftauchten. Und da habe ich gesagt, okay, das werde ich jetzt halt nicht die komplette Nacht hinweg im Auge behalten können. Und ich möchte nicht, dass das so ein Honeypot wird für Vollidioten. Und habe auch aufgrund dessen diesen Post gelöscht. Ja, und ist halt schade, dass man das machen muss, aber offensichtlich geht's ja nicht anders. Gut, Sebastian, das sind mal unsere Eindrücke gewesen aus der Türkei. Ich glaube, den Freitag brauchen wir jetzt nicht nochmal komplett hier aufdröseln, weil wir jetzt doch wieder über eine Stunde sind, aber sei es drum. Aber wir müssen noch ganz, 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 ganz kurz auf morgen blicken, auf Sonntag. Da geht es dann im Hinspiel gegen Mainz, so möchte ich so sagen. Ja. Und wir brauchen jetzt gar nicht groß über Mainz sprechen, interessiert sich eh keine Sau dafür. Viel wichtiger ist ja, glaubst du, dass unsere Mannschaft mental in der Lage ist, so kurz nach so einem intensiven Erlebnis wie das Spiel in Istanbul, wieder die Energie aufzubringen, die es definitiv brauchen wird, um am Sonntag Mainz zu schlagen?
Es wird schwierig. Ich glaube, die Mannschaft kann es schaffen. Und ich bin super glücklich, dass wir ein Heimspiel haben, weil ich glaube, da ist die Energie dann da. Das wird für die VfB-Spieler auch, glaube ich, total schön sein, ins Neckarstadion einzulaufen, auf den Rasen zu kommen, nicht ausgeführt zu werden, sondern angefeuert zu werden von der Cannstatter Kurve.
Aber nur, wenn es nicht zur Halbzeit mit dem Rückstand reingeht, dann pfeifen sie wieder auf der Haupttribüne und gegengeraden.
Und das wird ein richtig schönes Homecoming sein. Und deswegen glaube ich schon, dass sie die Energie aufbringen werden. Und ich habe mir eben noch mal die Stimmen nach dem Spiel angeguckt. Und da hat Alex Nübel wurde auf Ähnliches angesprochen. Und der hat auch gesagt, ja, wir haben einen guten Kader, wir haben genug Spieler und also das klang stark nach starker Rotation. Also er meinte, dann werden das andere Spieler richten. Also insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass dann Leute ihre Chance erhalten, die vielleicht in Istanbul wenig oder gar nicht gespielt haben. Und die werden die Energie haben, die können sich da zeigen und ich glaube schon, dass es morgen ein schwieriges Spiel wird, aber dass die Spieler den Schalter da schon umlegen können. Und sie müssen das halt auch, ne? Ich meine, das sind Profis, das erwarte ich auch ein Stück weit, dass man einfach morgen gegen Mainz dann auch sehr fokussiert, sehr konzentriert da zu Werke geht und das Heimspiel gewinnt.
Entscheidend wird, glaube ich, die Anfangsphase sein, weil da wird der VfB am verwundbarsten sein, sage ich jetzt mal so. Also die erste Halbzeit sollten wir, wenn es geht, ohne Rückstand abschließen und dann ist meiner Meinung nach alles möglich gegen Mainz. Die sind bislang auch nicht gut in Fahrt, haben natürlich das Potenzial, das sieht man, die haben keine schlechte Mannschaft und die können dir gefährlich werden, brauchen wir gar nicht lang drüber reden, ist einfach so. Und dann bin ich halt gespannt, auf wie viele Positionen wird rotiert, weil ich sehe das auch, dass man einige Spieler draußen lassen wird, die wir jetzt gegen Istanbul gesehen haben. Für mich natürlich wichtig, spielt Jeff Chabot oder nicht? Sollte er nicht spielen, bitte fragt doch endlich mal Sebastian Hoeneß, ob das was Grundsätzliches ist mit ihm. Wenn er spielt, vergesst alles, was ich gesagt habe. Bilal Elkanus sollte fit sein. Also aus dem Spiel heraus hat er nichts mitgenommen, aber könnte natürlich auch mal eine Pause bekommen. Dann ist die Frage, wie kompensieren wir das dann? Offensiv bin ich gespannt, ob Dennis Undav vielleicht mal von Beginn an spielen darf. Wäre vielleicht auch interessant, wie geht er mit der Situation, die er aktuell durchleben muss, um und wie performt er dann? Weil bislang, das können wir vielleicht auch mal sagen, also mal unabhängig von den ganzen Problemen, die jetzt vielleicht um ihn herum gerade entstehen, nach seinem Comeback merkt man ihm schon noch an, dass er also noch weit davon entfernt ist, wieder der Dennis Undav zu sein, den wir eigentlich brauchen. Also ich fand, er hatte in Istanbul nicht den Impact, den Dennis Undav haben kann und auch gegen Wolfsburg in einem eher einfachen Spiel war er nicht der Dennis Undav, den wir eigentlich aus der Saison 23-24 und aus Teilen der Saison 24-25 kannten? Oder siehst du das anders?
Nee, bin ich komplett bei dir. Und klar wird er noch nach seiner Verletzungspause ein bisschen Zeit brauchen, um reinzukommen. Aber man muss sich halt auch wirklich fragen, auch wenn man vor der Verletzungspause, also wann war das letzte Spiel, wo Dennis Undav halt mal einen richtigen Impact halt hatte? Und er ist halt auch, also mal wirklich ohne die Verletzung zu berücksichtigen, schon auch länger nicht mehr so in der Form, dass er halt mal Spiele entscheidet. Und ich hoffe, dass er da wieder hinkommt. Das ist ja auch so die Story auch aus Istanbul, dass bei den offensiven Wechseln, die Sebastian Hoeneß tätigen konnte, nicht mehr viel kam. Also Jamie Leveling hat Gas gegeben, aber war dann auch schnell wieder weg. Nico Nata hat noch ein bisschen was gezeigt, aber jetzt Chris Führig und Dennis Undav, die haben keinen Impact mehr gehabt einfach. Ne? Und das ist schon auch ein Problem.
Ja, also Formschwäche würde ich da sagen.
Ja.
Und ich hoffe, dass sich gerade die von dir gerade beiden Adressierten steigern können. Wir brauchen sie definitiv morgen gegen Mainz und euch brauchen wir auch. Also die Stimmung sollte vielleicht ähnlich gut werden wie gegen Fenerbahce. Also ich spreche da jetzt für den Auswärtsblock. Wenn das aufs ganze Stadion übertragen werden kann, dann haben wir wirklich Istanbuler Verhältnisse morgen im Stadion. Gut, also das soll es für heute gewesen sein. Wir werden am Montag dann wieder in den Regelbetrieb übersetzen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt mit dieser etwas merkwürdigen Folge leben. Sebastian habe ich wieder komplett strapaziert. Sorry an der Stelle.
Du, alles gut, alles gut.
Und ja, wie gesagt, wir hören uns dann am Montag und jetzt lasse ich dich springen. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.